Das Buch Daniel, Nummer 67. Prophetische Einsichten, Islam, der 11. September 2001 und der Tag des Ostwinds.
Am 11. September 2001 trat der Islam des dritten Wehes in die prophetische Geschichte ein, und er wurde umgehend zurückgehalten. Zu jener Zeit begann der Spätregen zu fallen, doch er ward bemessen.
Mit Maß, wenn es ausschießt, wirst du mit ihm rechten, er hält seinen rauen Wind am Tage des Ostwinds zurück. Darum wird dadurch die Missetat Jakobs gesühnt, und dies ist die ganze Frucht, seine Sünde wegzunehmen, wenn er alle Steine des Altars wie Kalksteine macht, die in Stücke geschlagen werden, werden die Haine und die Bilder nicht aufgerichtet bleiben. Doch die befestigte Stadt wird wüst sein, die Wohnstadt verlassen und wie eine Wildnis zurückgelassen, dort wird das Kalb weiden, dort wird es sich niederlegen und ihre Zweige verzehren. Wenn ihre Zweige verdorrt sind, werden sie abgebrochen. Die Frauen kommen und zünden sie an, denn es ist ein Volk ohne Verstand, darum wird der, der sie gemacht hat, sich ihrer nicht erbarmen, und der, der sie gebildet hat, ihnen keine Gunst erweisen. Und es wird an jenem Tage geschehen, dass der Herr abschlagen wird vom Bett des Flusses bis zum Bach Ägyptens, und ihr werdet einer nach dem anderen gesammelt werden, ihr Kinder Israel. Und es wird an jenem Tage geschehen, dass die große Posaune geblasen wird, und es werden kommen, die im Lande Assyriens dem Untergang nahe waren, und die Verstoßenen im Lande Ägyptens, und sie werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Jesaja 27, 6-13.
Der Tag des Ostwinds kennzeichnet das Eintreffen des Spätregens und auch den Islam des dritten Wehes. Er markiert zudem den Beginn der Geschichte, in der die Schuld Jakobs gesühnt wird. Der Tag des Ostwinds brach am 11. September 2001 an, und zu diesem Zeitpunkt begann das Gericht der Lebenden. Das Gericht der Lebenden ist das abschließende Werk des dritten Engels, und dort begann die Wegnahme der Sünden der 144.000. Das ist es, was Jesaja meint, als er schrieb, dadurch. Die Worte, die zu hierdurch hinführen, lauten, mit Maß, wenn es aufsprost, wirst du mit ihm rechnen, er hält seinen rauen Wind am Tag des Ostwinds zurück, hierdurch bezeichnet die spezifischen prüfenden Wahrheiten, die Sünde bei denen reinigen, die als Jakob dargestellt werden. Zu diesen Wahrheiten gehört das Ereignis 9-11, das die Ankunft des Spätregens markiert. Diese Wahrheiten schließen die Definition des Spätregens als eine Botschaft ein, und die Botschaft ist der Islam. Sie schließen die Wahrheit ein, dass der Ostwind der Islam des dritten Wehes ist, und sie schließen das prophetische Merkmal der anschließenden Zurückhaltung des Islams, Steiert, ein. Die Prüfung selbst wird durch die Debatte dargestellt, die am 11. September 2001 begann. Jeremia, der die erste Enttäuschung repräsentierte, wurde ermahnt, zu Gott zurückzukehren und das Kostbare vom Gemeinen zu trennen. Die Frucht der prüfenden Botschaft bringt zwei Klassen von Anbetern hervor. Das Gericht über die Toren wird dargestellt als, wenn er alle Steine des Altars wie zerschlagene Kalksteine macht, werden die Haine und die Bilder nicht bestehen. Jesaja bezieht sich auf die Ankündigung gegen diejenigen, die alles auf den Kopf stellen, in den Kapiteln 28 und 29. Das sind diejenigen, die das versiegelte Buch nicht verstehen können. Das Werk, die Frucht der Gottlosen ist als Töpfertun zu erachten.
Darum siehe, ich will fortfahren, unter diesem Volk ein wunderbares Werk zu tun, ja ein wunderbares Werk und ein Wunder, denn die Weisheit ihrer Weisen wird vergehen, und der Verstand ihrer Klugen wird verborgen werden. Wehe denen, die ihren Rat tief zu verbergen suchen vor dem Herrn und deren Werke im Dunkeln sind, die sagen, wer sieht uns? Und wer kennt uns? Wahrlich, eure Verkehrung der Dinge wird angesehen werden wie des Töpfers Ton, denn sollte das Werk von dem, der es gemacht hat, sagen, er hat mich nicht gemacht? Oder sollte das Gebilde von dem, der es geformt hat, sagen, er hatte keinen Verstand? Jesaja 29, 14, 16.
Das Werk der Gottlosen wird wie Töpferlehm sein, und in Kapitel 27 wird ihr Werk in ähnlicher Weise dargestellt, wie Kreidesteine, die zerstoßen werden. Kreide oder Töpferlehm lässt sich leicht zu Pulver zerstoßen, und das Sinnbild dieser Arbeit, nämlich alle Steine des Altars wie Kreidesteine zu machen, die zerstoßen werden, und auch die Haine und Bilder niederzureißen, sodass sie nicht bestehen werden, ist die durch die Reformation des Königs Josia dargestellte Arbeit. In der letzten Erweckung und Reformation, die durch Josias Reformation dargestellt wird, wird die adventistische körperschaftliche Struktur verödet sein, denn die befestigte Stadt wird verödet sein und die Wohnstätte verlassen und wie eine Wüste zurückgelassen. All ihre Werke, nämlich die Tausenden von Kirchen, Schulen, Colleges, Universitäten, Krankenhäusern und Bürogebäuden in aller Welt, werden prophetisch zu wertlosem Pulver zerstoßen werden. Die Mitgliedschaft wird auch verödet sein, denn jene Menschen ohne Verständnis werden wie verdorrte Äste sein, die abgebrochen werden und in Brand gesteckt werden, denn der sie gemacht hat, wird sich ihrer nicht erbarmen, und der sie geformt hat, wird ihnen keine Gunst erweisen. Wenn die durch die prüfende Botschaft bewirkte Trennung abgeschlossen ist, ruft die zweite Stimme aus Offenbarung Kapitel 18 Gottes andere Herde aus Babylon heraus, denn an jenem Tag wird es geschehen, dass die große Posaune geblasen wird, und es werden kommen, die im Land Assyrien dem Verderben nahe waren, und die Verstoßenen im Land Ägypten, und sie werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem. Der Abschnitt Jesaja 27, Verse 8 bis 13, den wir betrachten, beschreibt die prophetische Geschichte, die am 11. September 2001 begann, und veranschaulicht die Prüfung und Läuterung derjenigen, die schließlich Gottes andere Herde aus Babylon herausrufen werden. Die einleitenden Verse desselben Kapitels benennen ein Lied, das während eben dieser Geschichte gesungen werden soll.
An jenem Tag singet von ihr ein Weinberg des roten Weines. Ich, der Herr, behüte ihn, ich will ihn jeden Augenblick begießen, damit ihm niemand schade, will ich ihn Tag und Nacht bewachen. Zorn ist nicht in mir, wer wollte mir im Kampf Dornen und Disteln entgegensetzen? Ich ginge durch sie hindurch, ich würde sie zusammen verbrennen. Oder er ergreife meine Stärke, damit er Frieden mit mir mache, und er wird Frieden mit mir machen. Er wird die aus Jakob Wurzeln schlagen lassen, Israel wird blühen und knospen und das Angesicht der Welt mit Frucht füllen. Hat er ihn geschlagen, wie er die schlug, die ihn schlugen? Oder ist er getötet worden nach der Tötung derer, die von ihm getötet worden sind? Jesaja 27, 2-7.
Das Lied vom Weinberg ist das Lied, das Gottes Volk zunächst als einen Weinberg bezeichnet, den er geliebt und gepflegt hat. Dann enthält es die Verheißung, dass alle angenommen werden, die Christi Gerechtigkeit ergreifen möchten. Dann weist es auf die Verheißung der Ausgießung des Heiligen Geistes hin, die durch zwei Regenphasen dargestellt wird. Die erste Regenphase erweckt Blüten und Knospen zum Leben, und die zweite Phase erfüllt die Erde mit Früchten. Das Lied vom Weinberg ist das Lied, das die Zeitspanne bezeichnet, in der Gott an einem ehemals auserwählten Volk vorübergeht, während er mit einem neuen auserwählten Volk einen Bund eingeht. Die Verse 8 und folgende wiederholen und erweitern einfach die einleitenden Verse des Kapitels. Der erste Vers des Kapitels benennt dasselbe Ereignis, das in Vers 8 als der Tag des Ostwinds bezeichnet wird.
An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan strafen, die flüchtige Schlange, ja, den Leviathan, die gewundene Schlange, und er wird den Drachen töten, der im Meer ist. Jesaja 27,1.
Der Drache ist Satan, aber in einem sekundären Sinn war er das heidnische Rom.
Während also der Drache in erster Linie Satan darstellt, ist er in zweiter Linie ein Symbol des heidnischen Rom, The Great Controversy, 439.
Die 10 Könige des heidnischen Roms, in Kapitel 7 des Buches Daniel und in Kapitel 12 der Offenbarung, stellen die 10 Könige der Offenbarung 17 in den letzten Tagen dar.
Könige und Herrscher und Statthalter haben sich das Malzeichen des Antichristen aufgedrückt und werden als der Drache dargestellt, der hingeht, Krieg zu führen mit den Heiligen, mit denen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben, Testimonies des Ministers, 38.
Vers 1 von Jesaja 27 kennzeichnet den Beginn des Gerichts über den Drachen, das am Tag des Ostwinds, am 11. September 2001, begann. Das Gericht über die Könige der Erde und ihre globalistischen Handelspartner wird vollzogen, wenn die Finanzstruktur der Erde durch einen Ostwind inmitten der Meere zerstört wird.
Denn siehe, die Könige waren versammelt, sie zogen miteinander vorüber. Sie sahen es, da erstaunten sie, sie gerieten in Bestürzung und eilten davon. Dort ergriff sie Furcht, und Schmerz wie der einer Frau in den Wehen. Du zerbrichst die Schiffe von Tarsis mit einem Ostwind. Psalm 48, 4-7.
Jesaja, Kapitel 27, Verse 1 bis 7, werden in den Versen 8 bis 13 wiederholt und erweitert. Es wird festgestellt, dass am Tag des Ostwinds die Könige und Kaufleute der Erde mit Furcht konfrontiert werden, und diese Furcht nimmt von diesem Zeitpunkt an im Lauf der Geschichte zu. Diese Furcht macht die unlogischen und hastigen Bewegungen der progressiven Globalisten des Planeten Erde seit dem 11. September 2001 erkennbar, da sie ihre Agenda weiter und aggressiver vorantreiben, als es logisch zu erwarten wäre. Satan und seine Vertreter, die für die Kaufleute und Könige der Erde, die Globalisten, als Symbole des Drachen stehen, wissen, dass ihre Zeit kurz ist.
Darum freut euch, ihr Himmel, und ihr, die darin wohnen. Wehe den Bewohnern der Erde und des Meeres. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen mit großem Zorn, weil er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Offenbarung 12,12.
Der Tag des Ostwinds, der die Wirtschaftskrise im Jahr 2001 hervorbrachte und die sich nur verschlimmert hat, ganz gleich, was die globalistischen Medien zu behaupten versuchen, ist das Problem, vor dem die Welt zu dem Zeitpunkt steht, an dem der Drache weiß, dass seine Zeit kurz ist. Dann eskaliert er sein Vorgehen zur Kontrolle der gesamten Erde, und dies tut er, wenn Wehe, das dritte Wehe, über die Bewohner der Erde und des Meeres, gebracht wird. Das Auftreten des Islams des dritten Wehes, des Ostwinds, am 11. September 2001 führte zu einer wirtschaftlichen Katastrophe, die die Globalisten gezwungen hat, ihre Bemühungen zu beschleunigen, dem Planeten Erde eine Einweltregierung aufzuzwingen. Dennoch erfüllt der Islam weiterhin seine Rolle. Die vielleicht schwerwiegendste Offenbarung des Islams als Symbol der biblischen Prophetie findet sich in der ersten Erwähnung des Islams.
Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend erhört. Und er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wird gegen jedermann sein und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird angesichts aller seiner Brüder wohnen. 1. Mose 16, 11.12.
Gottes Wort versagt nie. Während der Islam weiterhin Schmerzen hervorruft wie eine Frau in den Wehen, haben manche, die vielleicht sogar akzeptieren, dass der Islam in der biblischen Prophetie identifiziert ist, die offensichtliche Tatsache in den beiden Versen noch nicht erfasst. Manche mögen verstehen, dass es der Islam ist, der alle Menschen auf der Erde zusammenführt, um sich einem gemeinsamen Feind zu widersetzen, und das ist natürlich wahr. Doch die letzte Wendung im Vers ist die schwererwiegende Wahrheit. Die Welt wurde durch den 11. September 2001 erschüttert, und sie wurde kürzlich erneut erschüttert durch den Angriff der Hamas gegen Israel am 7. Oktober dieses Jahres. Doch niemand will sehen, dass der Geist des Krieges und der plötzlichen Zerstörung in der Gegenwart aller Brüder Ismaels ist. Welche Art von Zerstörung wird angerichtet, wenn islamische Staaten wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Brunei und Bahrain einen Überraschungsangriff durchführen? Der Geist Ismaels ist in allen seinen Brüdern, und die Kriegsführung, die bislang im Zusammenhang mit dem dritten Wehe von Ländern wie Afghanistan oder dem Irak ausging, wird ganz anders sein, wenn sich die Prophezeiung über Ismael vollständig erfüllt. Wie viele Atombomben hat Pakistan? Das prophetische Merkmal der islamischen Kriegsführung, wie es in den ersten beiden islamischen Wehen gezeigt wird, besteht in plötzlichen Überraschungsangriffen. Gibt es in den wohlhabenden islamischen Staaten genügend finanzielle Mittel, um heimlich Waffen zu beschaffen oder herzustellen, die ausgefeilter und tödlicher wären als mit Treibstoff beladene Jets, Autobomben, brennende Reifen, Vergewaltigung und Messer? Ist Gottes Wort zu glauben? Alle Juwelen aus Millers Traum werden in den letzten Tagen zu prüfenden Wahrheiten, schon allein dadurch, dass sie verworfen worden sind und die Prophetie erkennen lässt, dass sie wiederhergestellt werden. Doch einige dieser Juwelen, wie das Werk Christi im himmlischen Heiligtum und der Islam des dritten Wehes, weisen auf Prophezeiungen hin, die sich erst in den allerletzten Tagen erfüllen. Das eine stellt das Werk Christi im Allerheiligsten dar, gewiss eine gegenwärtige prüfende Wahrheit, und das andere weist auf die Botschaft des Mitternachtsrufes hin, die wiederum eine gegenwärtige prüfende Wahrheit ist. Der Faden, der die Milleritenbewegung und die Zeit des Endes im Jahr 1989 miteinander verwebt, die ihrerseits die Bewegung der 144.000 einführt, ist die sieben Zeiten, die Millers erstes Juwel waren und als erstes beiseite gelegt wurden, als der Adventismus die alten Pfade verließ. 126 Jahre von der Rebellion von 1863 bis zur Zeit des Endes im Jahr 1989 stellen die sieben Zeiten dar. Die 2025 wurde in zwei Zeiträume zu je 1260 geteilt, und ein Zehntel oder der Zehnte von 1260 ist 126. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist so lang, dass er die erste und die letzte Bewegung der drei Engel verbindet. Damit wird aufgezeigt, dass die Wahrheit der sieben Zeiten auch eine gegenwärtige Prüfungswahrheit ist und dass sie die Wahrheit ist, die nicht länger nur der Grundstein, sondern der Eckstein wird. Wir werden nun unsere Betrachtung der Zunahme der Erkenntnis in der Milleritenbewegung, wie sie durch die Vision am Fluss Ulai im Buch Daniel dargestellt wird, beenden und unsere Aufmerksamkeit der Vision am Fluss Hiddekel zuwenden, die die Zunahme der Erkenntnis in der Bewegung der 144.000 darstellt. Als nächstes werden wir die vier Generationen des Adventismus betrachten, die sich über die 126 Jahre von 1863 bis 1989 erstrecken. Wir werden diese Studie im nächsten Artikel beginnen.
Und es geschah im sechsten Jahr, im sechsten Monat, am fünften Tag des Monats, als ich in meinem Hause saß und die Ältesten von Juda vor mir saßen, da fiel dort die Hand Gottes, des Herrn, auf mich. Und ich schaute, und siehe, eine Gestalt wie das Aussehen von Feuer, von der Erscheinung seiner Lenden abwärts, Feuer, und von seinen Lenden aufwärts wie das Aussehen von Glanz, wie die Farbe von Bernstein. Und er streckte die Gestalt einer Hand aus und nahm mich bei einer Haarlocke meines Hauptes, und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in den Visionen Gottes nach Jerusalem, zur Tür des inneren Tores, das nach Norden schaut, wo der Sitz des Bildes der Eifersucht war, das zur Eifersucht reizt. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels war dort, nach der Vision, die ich in der Ebene gesehen hatte. Da sprach er zu mir, Menschensohn, erhebe nun deine Augen den Weg nach Norden. Da erhob ich meine Augen den Weg nach Norden, und siehe, nördlich am Tor des Altars war dieses Bild der Eifersucht im Eingang. Und er sprach weiter zu mir, Menschensohn, siehst du, was sie tun? Selbst die großen Gräuel, die das Haus Israel hier verübt, so dass ich mich weit von meinem Heiligtum entfernen sollte? Aber wende dich noch einmal, und du wirst noch größere Gräuel sehen. Und er brachte mich zur Tür des Hofes, und als ich hinsah, siehe, ein Loch in der Mauer. Da sprach er zu mir, Menschensohn, grabe jetzt in die Wand, und als ich in die Wand gegraben hatte, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, geh hinein und sieh die bösen Gräuel, die sie hier treiben. Da ging ich hinein und sah, und siehe, jede Gestalt von Kriechtieren und abscheulichen Tieren und alle Götzen des Hauses Israel waren ringsum an die Wand abgebildet. Und vor ihnen standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel, und mitten unter ihnen stand Jasania, der Sohn Schafans, jeder mit seinem Räucherpfännchen in der Hand, und eine dichte Wolke von Räucherwerk stieg auf. Da sprach er zu mir, Menschensohn, hast du gesehen, was die Ältesten des Hauses Israel im Dunkeln tun, jeder in den Kammern seiner Bilder? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat die Erde verlassen. Er sprach auch zu mir, wende dich noch einmal, und du wirst größere Gräuel sehen, die sie tun. Dann brachte er mich an die Tür des Tores am Haus des Herrn, das nach Norden lag, und siehe, dort saßen Frauen, die um Tammuz weinten. Da sprach er zu mir, hast du dies gesehen, Menschensohn? Wende dich noch einmal, und du wirst größere Gräuel sehen als diese. Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn, und siehe, am Eingang des Tempels des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, waren etwa 25 Männer, mit dem Rücken zum Tempel des Herrn und mit dem Gesicht nach Osten, und sie beteten die Sonne im Osten an. Da sprach er zu mir, hast du dies gesehen, Menschensohn? Ist es dem Haus Juda eine geringe Sache, die Gräuel zu verüben, die sie hier verüben? Denn sie haben das Land mit Gewalttat erfüllt und sind zurückgekehrt, um mich zum Zorn zu reizen, und siehe, sie halten den Zweig an ihre Nase. Darum werde auch ich im Grimm handeln, mein Auge wird nicht verschonen, und ich werde kein Mitleid haben, und mögen sie auch mit lauter Stimme in meine Ohren schreien, ich werde sie doch nicht hören. Hesekiel 8, 1, 18.